Wie bewertest du die Aussage des Zoodirektors? Das ist doch Gift, oder?
Sabine, wenn sich ein Experte in Sachen Natur- und Artenschutz so in der Öffentlichkeit präsentiert, auf Polemik setzt und rechtliche wie auch wissenschaftliche Erkenntnisse demonstrativ ignoriert, dieser Mann hat sich zumindest aus meiner Sicht instrumentalisieren lassen. Als Natur- und Artenschützer bist du aber, und das wissen wir, in der Verantwortung.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wolfspodcast. Wir sind bei der Folge 46 angelangt. Hallo, lieber Thomas, du hast heute als Verstärkung, glaube ich, Ingwertee, Taschentücher und Hustensaft mit, oder?
Ja, ganz genau. Ich wäre hier von zwei Arzthelfern gestützt, damit ich auf dem Stuhl sitzen kann. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich habe immer noch ein bisschen Grippe, Husten, Schnupfen, naja, die bekannten Symptome, ne? Aber wir ziehen das jetzt durch.
Ja, deswegen, also Respekt davor, dass du heute antrittst. Es stand ja noch lange offen heute, ob wir das schaffen, aber du hast dich dann entschieden, heute Abend dir die Zeit zu nehmen für diese Podcast-Folge. Die ist auf Kante genäht, weil die gleich morgen dann veröffentlicht wird. Mhm. Aber ich rechne dir das wirklich hoch an. Tausend Dank.
Alles gut. Es liegt so viel an und einen Ausfall können wir uns inhaltlich eigentlich gar nicht leisten, ne? Weil nächste Woche sind schon wieder so viele neue Themen. Und ja, was ganz wichtig für unsere Hörer vielleicht auch einmal ist, das Podcast bedeutet eben nicht nur, dass wir beide miteinander sprechen, dass die ganze Sendung aufgezeichnet wird, dass sie geschnitten werden muss, um sie zu veröffentlichen. Sabine, du warst wieder die letzten Tage unheimlich fleißig, echt wirklich, also so ein fleißiges Bienchen und du hast Fördermaßnahmen in einzelnen Bundesländern hinterfragt. Sehr, sehr spannend. Wir beginnen mal in Thüringen, da waren wir in der letzten Sendung ja auf dem Holzweg. Und da müssen wir uns auch ein bisschen berichtigen.
Ja, das ist tatsächlich so. Das passiert im Eifer des Gefechts. Wir hatten ja im Prinzip alle Bundesländer mal durchleuchtet mit Blick auf die Förderrichtlinien, ob die überhaupt noch aktuell sind und ob die überhaupt noch Anwendung finden. Und da haben wir natürlich ein paar wirklich heiße Eisen angepackt. Wir dachten, dass Thüringen dazugehört. In Thüringen hat man aber die Förderrichtlinie 2025, also mit Beginn des Januars, erneuert. Allerdings war das nicht so einfach zu recherchieren, weil tatsächlich gab es zwei Dokumente. Es gab einmal ein Dokument, wo drin stand, ist ausgelaufen, so wie wir das ja auch in Brandenburg und in Mecklenburg übrigens haben. Da ist es ja auch faktisch die Wahrheit. Und hier gibt es eben halt ein zweites Dokument und in dem steht ganz klar und deutlich drin, dass es bis 2027 weiterläuft und dass man dort ganz normal die Herdenschutzmaßnahmen, die Gelder für die Herdenschutzmaßnahmen beantragen kann.
Also sehr vorbildlich. In Brandenburg hast du festgestellt, dass die Förderrichtlinie Wolf am 31. Dezember 2024 außer Kraft getreten ist und dass bisher offenbar keine aktuelle Regelung über die Förderung von Herdenschutzmaßnahmen vorliegt. Ich meine, wir gehen immerhin auf Ende März zu.
Das kannst du laut sagen. Das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz des Landes Brandenburgs hat mir geantwortet, dass die Richtlinie zur Förderung von Präventionsmaßnahmen und laufenden Betriebsausgaben zum Schutz vor Schäden durch den Wolf derzeit, Achtung, Gegenstand von Verhandlungen mit dem brandenburgischen Finanzministerium ist. Hier braucht es also Geduld. Allerdings gehen wir auch auf Ende März zu und der Wolfspodcast scheint der einzige zu sein, den das wirklich interessiert, offenbar, ne?
Das überrascht irgendwie, ne? Die Medien fragen nicht nach. Man hört keine Nachfragen von dem Bereich der Weidetierhalter. Also
ja, ich würde mich da, wenn ich jetzt Weidetiere hätte, ich würde auf die Barrikaden gehen. Ich meine, die stehen faktisch mit leeren Händen da, ja?
Ja.
Und sind Spielball der Politik. Ich meine, wir wissen alle, woran das liegt. Die müssen sich jetzt neu erstmal aufstellen. Die müssen ihre neuen Ziele definieren. Sie müssen auch gucken, wie wichtig ist uns Herdenschutz. Und davon wird ja auch die Höhe der Förderung abhängen und so weiter. Aber das kann nicht auf den Schultern der Weidetierhaltenden ausgetragen werden.
Richtig. Ja, und im Bundesland Sachsen hat die Darstellung auf den Förderseiten auch etwas irritiert, weil eingangs vom Auslaufen der Richtlinie von 2014 berichtet wird und dass eine Antragstellung hier nicht mehr möglich sei. Darunter war jedoch die Verlinkung zur Antragstellung gemäß Förderrichtlinie NE-2023 dann doch.
Genau. Und darauf sind wir dann tatsächlich auch reingefallen und haben dann geglaubt, dass es in Sachsen keine Förderung mehr gibt. Deswegen stimmte das nicht, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Ich habe tatsächlich vorsichtshalber auch hier mal nachgefragt, als wir das gesehen haben, dass es dort keine Förderung mehr gibt, angeblich. Und das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat sehr, sehr schnell und sehr ausführlich und sehr nett geantwortet. Sie haben dann so sinngemäß geschrieben, Maßnahmen zur Vermeidung von Nutztierschäden und so weiter durch Wolfsübergriffe fördert der Freistaat Sachsen nach wie vor zu 100%. Dies gilt sowohl für Hobbyhalter als auch für Tierhalter im landwirtschaftlichen Haupt- oder Nebenerwerb und umfasst den gesamten Freistaat Sachsen. Das Landesamt hat mir in diesem Kontext erklärt, welche Maßnahmen zum Herdenschutz förderfähig sind in Sachsen, nämlich das Material für mobile Elektrozäune, die Breitbandlitze, auch Flatterband genannt, als Übersprungschutz, Herdenschutzhunde und der Untergrabeschutz bei Wildgattern, inklusive übrigens Installationsleistung, also das volle Paket. Die aufgezählten Maßnahmen fallen unter den Punkt E1 der Förderrichtlinie Natürliches Erbe NE 2023. Das ist jetzt amtsdeutsch, aber ist wichtig, denn wir wollen ja das korrekt wiedergeben. Zur Einordnung auch hier für unsere Hörer und Hörerinnen. Die Förderrichtlinie Natürliches Erbe NE von 2014 wurde auf Grundlage des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen in der EU-Förderperiode 2014 bis 2022 erlassen. Nach Auslaufen dieser Förderperiode trat die Richtlinie 2014 in Kraft. So, Thomas, das musst du uns jetzt mal bitte ein bisschen vereinfacht runterbrechen und einordnen.
Ja, auch für dich, auch für die Hörer. Das heißt im Klartext, Sachsen hat im Vergleich zum Beispiel zum Bundesland Niedersachsen sehr wohl EU-Fördergelder erfolgreich eingeworben, während Niedersachsen Herdenschutz weiter aus Landesmitteln bezahlt. In Niedersachsen kann und will weder ein Ministerpräsident noch die Landwirtschaftsministerin noch der Umweltminister erklären, warum man hier überhaupt blockiert. Mhm. Und zum Verständnis nochmal, der Bund der Steuerzahler hier in Niedersachsen und Bremen, eingetragener Verein, hat Ende Januar 2025 darauf verwiesen, und jetzt kommt's, dass der Haushaltsplan für 2025 eine Netto-Neuverschuldung von ca. 1,52 Milliarden Euro vorsieht. Damit wachsen in Niedersachsen die Schulden des Landes seit Jahresbeginn rechnerisch um 48,06 € pro Sekunde. Zum Jahreswechsel 2025/26 werden sie einen Stand von 65,8 Milliarden Euro erreichen. Das entspricht einer Nettoverschuldung von 8.222 pro Einwohner. Sabine, hast du noch Fragen dazu? Hast du noch Fragen zu Niedersachsen, warum die keine EU-Fördertöpfe angeben?
Genau. Das ist ja dann beinahe schon fast arrogant zu nennen, ne? Wenn man dann sagt, man will das nicht. Wir haben ja mehrfach versucht und auch der Wolfs-Podcast hat schon vor, ich sag mal, vor einem Dreivierteljahr versucht, aufzuklären, warum diese EU-Mittel nicht abgerufen werden. Wir kriegen keine Antwort. Sie schweigen wie ein Grab und sie beantworten die Frage nicht. Man kann nur mutmaßen, das ist natürlich mit Aufwand verbunden, Förderanträge zu stellen. Das wird natürlich auch kontrolliert, werden die Fördergelder richtig eingesetzt. Aber ehrlich mal, es geht hier um viel und Sie haben doch nichts zu befürchten, wenn Sie das alles ordnungsgemäß machen. Von daher, ich empfinde das als arrogant, wenn man in Zeiten wie diesen auf solche Fördertöpfe nicht zugreift.
Vollkommen richtig. Ich habe das auch in meiner Rolle beim Dialogforum Wolf hier in Niedersachsen immer wieder angesprochen. Ich bekomme keine schlüssigen Antworten. Teilweise wurde mir gesagt, das wird nochmal geprüft. Der vorhergehende Umweltminister Lies von der SPD hat das schon abgelehnt. Auch der grüne Umweltminister ist nicht an EU-Fördertöpfe herangetreten. Und das bei dieser Neuverschuldung, das kannst du niemand mehr erklären. Ja, Sabine, für Mecklenburg-Vorpommern hat unsere treue und wirklich extrem fleißige und wertvolle Claudia Demand herausgefunden, dass die Förderrichtlinie Wolf außer Kraft getreten ist. Darauf hast du beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern nachgefragt und deren Antwort war wirklich verblüffend.
Ja, ich habe natürlich bei allen nachgefragt, wo die Frage im Raum stand, ob die Förderrichtlinien ausgelaufen sind. Aber Mecklenburg-Vorpommern hat uns, sagen wir mal, ja, in aller Deutlichkeit schockiert. Sie sind einfach nicht zuständig und baten mich, meine Anfrage, jetzt kommt's, an die zuständige oberste Jagdbehörde im Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern zu stellen. Eine Antwort steht noch aus, eigenartig. Da läuft eine Förderrichtlinie für Herdenschutz aus und niemanden scheint es zu interessieren. Und mich interessiert in allererster Linie, warum die oberste Jagdbehörde für die Förderrichtlinie zuständig ist. Autsch, das hat einen Beigeschmack. Wie findest du das, Thomas?
Ja, also eine oberste Jagdbehörde ist aus meiner Sicht inhaltlich, fachlich überhaupt nicht zuständig, kann sie auch nicht, dürfte damit völlig überfordert sein. Ich weiß nicht, ob da ein Fehler vorliegt. Wir müssen mal abwarten, was weitere Anfragen bringen oder ob wir noch eine schlüssige Antwort bekommen von der oberen Jagdbehörde. Aber das ist Kennzeichnen, glaube ich, für Mecklenburg-Vorpommern, wo es, und da kommen wir noch drauf zu, immer mehr aus dem Ruder läuft. Und das ist nur ein Puzzlestein in der Gesamtgeschichte Mecklenburg-Vorpommern.
Und dafür trägt die Politik die Verantwortung, muss man ganz deutlich sagen, weil die könnten ja, genau wie Sachsen, Niedersachsen und so weiter, die ja vorbildliche Richtlinien haben, auch sowas haben und haben sie nicht. Ne? Und ja, da sind einige Fragen in der Luft und da bin ich wirklich auf die Antwort gespannt.
Es ist skandalös. Es ist wirklich skandalös, ja. So, und dann haben wir ja im Rahmen von Recherchearbeiten in der Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern zwei Totfunde im Sommer 2024 in der Region, genauer in den Nationalpark Müritz. Davon haben wir erfahren, die Todesursache war und ist unklar. Und diese toten Wölfe sind auch nicht bei DBB Wolf verzeichnet. Ein Jäger hatte uns darüber berichtet. Wir haben ja auch in der letzten Folge da schon drüber gesprochen. Und wir hatten eigentlich unseren Hörern versprochen, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Und so hast du bei DBB Wolf angefragt.
Genau, da habe ich eine Mail hingeschrieben und da hieß es dann, dass das Bundesamt für Naturschutz zuständig sei. Das Bundesamt wiederum empfahl uns, dass wir uns an die zuständige Stelle des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie in Mecklenburg-Vorpommern wenden. Hintergrund ist, dass die Zuständigkeit für das Wolfsmonitoring und Management bei den Bundesländern liegt und auch die DBBW ist bei ihren Daten ja auf die Meldungen der Bundesländer angewiesen. Also das leuchtete ein, also haben wir dann eine Mail geschrieben an den Monitoring-Verantwortlichen Norman Stier und haben dort nachgefragt und dieser hat uns dann auch sehr ausführlich geantwortet und gesagt, dass die Todfunde bekannt sind, tatsächlich, also man weiß davon, und auch planmäßig durch das Wolfsmanagement geborgen worden sind. Also diese beiden Wölfe, um die es da ging, es sind ja ein paar mehr gewesen, ein paar Todfunde, ne, über die wir auch gesprochen haben in der letzten Folge, aber diese beiden, die nun nicht verzeichnet waren, das kam uns komisch vor. Nein, die sind geborgen worden und die sind auch ja verzeichnet bei denen da oben. Ne? Herr Stier weist darauf hin, dass diese Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern immer als Sammeltransport ans Leibniz-Institut in Berlin gebracht werden und ein solcher stehe aktuell noch auf. Tiefgefrorene Wölfe werden vom IZW je nach Kapazität erst zeitverzögert, teilweise ein Jahr oder länger bearbeitet. Hintergrund seien hier Kapazitätsprobleme. Das wissen wir, dass es so ist. Deswegen wird ja auch nicht mehr jeder Wolf obduziert, sondern nur die, bei denen der Verdacht im Raum steht, dass sie eines unnatürlichen Todes gestorben sind. So, durch meine Anfrage wurde so aber auch bekannt, dass noch etliche Todfunde im IZW quasi auf Eis liegen. Ja. Herr Stier verwies weiterhin auf die knappe Finanzierung des Wolfsmonitorings in Mecklenburg-Vorpommern. Das wissen wir auch, okay. Man müsse daher besonders effizient sein. Die Aktualisierung bei DBBW erfolgt immer nur schubweise und möglichst immer nur dann, wenn zu den Todfunden auch die Sektionsergebnisse und Gutachten vorliegen. Die angefragten Todfunde aus dem Müritzer Nationalpark werden also sicher noch auf DBBW erscheinen, hat uns Norman Stier geschrieben.
Aber Sabine, aber das ist doch dann kein Wunder, warum Mecklenburg-Vorpommerns mit zu den größten Bermuda-Dreiecken hier für Wölfe in Deutschland zählt. Wir müssen uns schon im Klaren sein, alle Abläufe gehen auch über den Tisch von Umweltminister Till Backhaus. Ihm werden sicherlich die aufgefundenen toten Wölfe bekannt sein. Er weiß um die knappe Finanzierung und den daraus resultierenden Folgen. Er weiß also auch um die Verschleppung der Untersuchungen. Hier geht es doch aber aus meiner Sicht um strafrechtliche Dinge. Wölfe mit Schusswunden liegen Monate auf Eis, Sabine. Die gesamte illegale Bejagung in Mecklenburg-Vorpommern wird so totgeschwiegen. Die wird ausgesessen und aus meiner Sicht, Sabine, die wird damit auch irgendwo toleriert. Und das ist ein Skandal. Und ich sage, das ist erst die Spitze des Eisberges. Auch hier, das will ich klar sagen für unsere Hörer hier im Wolfs-Podcast, der Freundeskreis Freileben der Wölfe ist da dran. Und sobald wir erste Ergebnisse haben, auch der Podcast selber ist da dran, dann melden wir uns dazu und werden euch informieren.
Ich befürchte, dass wir da noch viele, viele Dinge hören werden in puncto Mecklenburg-Vorpommern, die uns wirklich zum Staunen bringen werden, die uns wahrscheinlich aber auch empören werden. Ich denke nur daran, dass wir, als wir an diesem einen Tag da oben waren in der Feldberger Seenlandschaft, dass wir da von vielen toten Wölfen gehört haben. Und unter anderem haben wir ja zum Beispiel auch vernommen, dass der eine tote Wolf, der auf dem Biohof, bei dem wir zu Besuch waren, gefunden wurde, dass die davon ja gar nichts wussten. Ne? Da sind so ein paar Dinge, so ein paar Ungereimtheiten, denen müssen wir auf den Grund gehen. Es gibt einfach gar keine andere Möglichkeit, als das wirklich mal ans Tageslicht zu bringen. Und wir werden wirklich alles tun. Und ich zähle da auch auf den Freundeskreis, da wirklich auch juristisch mal beizugehen und die Sache aufzurollen, weil, wie du schon gesagt hast, da stehen ja schwere Straftaten im Raum. Ne? Thomas, es gibt noch so viel zu besprechen und so viele aktuelle Dinge. Eigentlich könnte jede Folge gut 2 bis 3 Stunden lang sein. Ich weiß gar nicht, ob das so gewollt wäre von unseren Hörerinnen und Hörern, aber wir wollen uns heute mal ein bisschen kürzer fassen, auch angesichts der Tatsache, dass du ein bisschen malat bist. Kommen wir doch gleich zum nächsten Thema, was heute aktuell auf den Tisch geflattert kam. Der Kölner Zoodirektor Theo Pagel hat erklärt, dass er eine Jagdquote für Wölfe für unausweichlich hält. Top Agrar, die darüber berichten, verweisen auf die Blockadehaltung von Wolfsbefürwortern und Politikern. Diese sei jetzt nicht mehr aufrecht zu erhalten, wenn selbst ein Zoodirektor eine Obergrenze für den Wolfsbestand fordert. Wie bewertest du die Aussage des Zoodirektors? Das ist doch Gift, oder?
Ja, Sabine, seit Wochen kommt ja in Deutschland eine Kampagne auf Touren, die ausschließlich auf die Bejagung des Wolfes zielt. Man bereitet sich überall generalstabsmäßig auf Wolfsjagden vor. Sobald der Schutzstatus auch auf EU-Ebene zurückgeschraubt wurde und wer dahinter steckt, wissen wir, wissen unsere Hörer, glaube ich. Das sind Lobbyisten aus Jagd und Wirtschaft, aber auch Politiker, welche den Wolf ja quasi als politisches Nutztier missbrauchen, um sich zu profilieren. Die alle ziehen hier ihre Fäden. Und das passiert eben vor allem auch dann, wenn große Umweltverbände, und da kommen wir immer wieder hin, liebe Sabine, wenn große Umweltverbände der Jagd- und Wirtschaftslobby die Bühne komplett überlassen. Zuständig für politische Arbeit, für Aufklärung und politische Kampagnen sind die Bundes- und Landesverbände. Doch der Wolf, das hatten wir schon oft besprochen, ist kein Thema mehr. Man hat sein Herz für den Jaguar in Südamerika oder für den Schneeleoparden in Asien entdeckt, für Beutegreifer also im Ausland. Für den Wolf scheint da keine Zeit und kein Willen mehr da zu sein, sich für ihn einzusetzen.
Ein zu heißes Eisen.
Ja, es ist heiß, es ist ein Konfliktfeld und da zieht man sich raus, man ist befangen. Das sind wirklich Riesenprobleme und wir stoßen da immer wieder drauf, ja, dass das immer nur von einer an einer Richtung kommt und es kein Gegendruck kommt für die von den großen Umweltverbänden. Ja, ja, kommen wir mal zum Zoodirektor, der meint, dass der Wolf nur mit Bejagung lernt, sich vom Menschen fernzuhalten. Sabine, wenn sich ein Experte in Sachen Natur- und Artenschutz so in der Öffentlichkeit präsentiert, auf Polemik setzt und rechtliche wie auch wissenschaftliche Erkenntnisse demonstrativ ignoriert, Sabine, da lohnt es sich noch nicht mal in seiner Vita nachzublättern, so reichhaltig die auch sein mag. dieser Mann hat sich zumindest aus meiner Sicht instrumentalisieren lassen. Als Natur- und Artenschützer bist du aber, und das wissen wir, in der Verantwortung. Wer sich so vor den Kamm der Jagd- und Wirtschaftslobby spannen lässt, der ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Ich erwarte von solch einem Mann eine Versachlichung, eine Aufklärung, die im Kontra zum alltäglichen Populismus à la Trump propagiert wird, und dem verwehrt er sich, er schwimmt da lustig mit, und das ist wirklich, aus meiner Sicht, ist das ein Skandal. Will man das Fernhalten von Wölfen, vom Menschen wirklich erreichen, will man seine angebliche Scheu, seinen Respekt erhalten, muss man die Futterkonditionierung vermeiden, und Wölfe dürfen gar nicht erst lernen, dass sie sich in Menschennähe leichter ernähren können als in der Natur. Und wir wissen, dass in Deutschland allerorten Wölfe geradezu auf Weidetiere konditioniert wurden. Selbst da, wo der Wolf noch nicht war, in Bundesländern, wo er jetzt erst dazukommt, haben wir genau wieder die gleichen Probleme, die wir schon in Brandenburg oder Niedersachsen hatten. Niemand lernt dazu. Alle betreiben Tierhaltung mit dem geringmöglichsten Aufwand. Und das Ergebnis ist diese Futterkonditionierung. Das Ergebnis sind diese Konfliktfelder. Und darüber muss man sprechen. Und nicht über Jagd, zumindest nicht aus Natur- und Artenschutz.
Aber warum macht der sowas? Hast du eine Vorstellung davon, warum dieser Herr Pagel sich hinreißen lässt, solche wirklich absurden Dinge zu äußern in der Öffentlichkeit? Ich meine, er sitzt in einem Glashaus, Zoos werden allerorten diskutiert. Die Frage, ob das wirklich gelebter Arten- und Naturschutz ist, kommt überall auf. Immer mehr Eltern gehen mit ihren Kindern nicht mehr in den Zoo, und dieser Mann traut sich, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und die Wissenschaft in Frage zu stellen. Ich weiß nicht, komisch. Hast du eine Idee, warum der das tut?
Ich denke, da werden viele Faktoren eine Rolle spielen. Einmal das Ablenken von eigenen Problemen, die jeder Zoo mittlerweile hat. Und ja, man weiß nichts über sein Privatleben, ob er auch jagt zum Beispiel, also ob er ein Naturnutzer ist. Das entzieht sich unserer Kenntnis. Aber wer sich so auf diese billige Art instrumentalisieren lässt, ja, der ist zu vernachlässigen, ist nicht ernst zu nehmen. Gleichwohl braucht es Proteste, am besten direkt vor dem Zoo. Er muss merken, woher der Wind weht, weil das ist so nicht hinzunehmen. Und dann noch aus dem Bereich Natur- und Artenschutz sich da vor den Karren spannen zu lassen. Ja, die Gegenseite wird jubeln. Die suchen jetzt natürlich nach Protagonisten, um diese Kampagne Bejagung des Wolfes hier in Deutschland zu befeuern, um die gute Koexistenz zu hinterfragen, zu untergraben vor allen Dingen und eben die Bevölkerung hinter sich zu bekommen. Und deswegen finden solche Interviews statt. Und es gibt eben immer wieder aus meiner Sicht Gewissenlose, die daran teilhaben.
Ich hoffe nur, dass ihr da draußen, die ihr uns zuhört, von denen ja ganz, ganz viele Leute nicht aus diesem Bereich Natur- und Artenschutz kommen, dass ihr euch von solchen Dingen nicht aufs Glatteis führen lasst. Denn wir machen diesen Podcast auch, um solche Dinge eben halt ganz offen anzusprechen und um eben halt die wirklichen Fakten und die Wissenschaft dahinter zu liefern. Aber es geht weiter und es wird nicht schöner. In einem Hörfunkbeitrag des Deutschlandfunks zur Wolfspolitik in Deutschland vom 11. März, der Titel war Wolfspolitik ist die kleine Schwester der Migrationspolitik, wurde Eckhard Fuhr, Leiter des Arbeitskreises Wolf im Ökologischen Jagdverband Brandenburg-Berlin e.V. interviewt. Dabei wurden zunächst die Risse von Schafen und Ziegen thematisiert. Gerade die kleineren Halter fühlten sich oft sehr hilflos, heißt es in diesem Radiointerview.
Ja, schon am Eingang dieses Interviews, also mit Beginn, zeigt Fuhr überhaupt keine Bereitschaft. Womöglich fehlt ihm auch die Expertise in Sachen Herdenschutz und Rissstatistiken, hier sachlich aufzutreten, hier ganz sachlich zu informieren. Denn bekanntlich sind es ja vor allen Dingen eben die sogenannten kleinen Halter, die Hobbyhalter und die Halter im Nebenerwerb, welche die meisten Probleme im Herdenschutz machen. Und das ist nicht nur in Niedersachsen so zu beobachten. Das haben wir auch in Mecklenburg-Vorpommern, das haben wir in Brandenburg. Aller Orten sind gerade die Kleinhalter, die sich angeblich hilflos fühlen, die Problemverursacher. Und darauf hätte Eckhard Fuhr eingehen können. Ja, müssen. Er hätte einen Status quo abliefern können, wie es gerade steht. Das wäre aus meiner Sicht seine Aufgabe gewesen. Der ist ihr hier nicht nachgekommen.
Er hat einige Sachen außen vor gelassen, einige Fakten falsch wiedergegeben und er scheint vor allen Dingen nicht zu wissen oder er verschweigt es gezielt, wie viele Weidetiere prozentual überhaupt gar keinen Grund- oder Mindestschutz hatten in diesem Land. Ja, das lässt er völlig außen vor.
Ja, richtig. Also Fuhr hat hier wirklich die einmalige Chance, darauf zu verweisen, dass man in bestimmten Regionen, Gebieten, Landkreisen den Herdenschutz komplett verweigert hat. Und dass dort natürlich dann massiv Wölfe auf Nutztiere konditioniert wurden. Und das ist teilweise völlig ausgeartet. Mir fällt da gleich mal der Landkreis, das Amt Neuhaus ein im Landkreis Lüneburg. Da war es auch ganz besonders schlimm, weil die Behörden einfach nicht eingegriffen haben, weil sie das toleriert haben, dass da Tiere standen ohne jeglichen Schutz und täglich neue Risse. Und niemand hat eingegriffen. Niemand hat ermahnt, niemand hat kontrolliert, niemand hat sanktioniert. Und so wie es im Amt Neuhaus gelaufen ist, so ist es in ganz vielen Regionen gelaufen. Und das müsste auch ein Eckhard Fuhr wissen, gleichwohl hat er es verschwiegen.
Er ist ja übrigens auch Journalist, ne? Das muss man an dieser Seite pikanterweise ja hinzufügen. Im weiteren Verlauf weist man in diesem 13-minütigen Interview auf den Vorschlag der EU-Kommission zur Absenkung des Schutzstatus des Wolfes. Die Absenkung hält Eckhard Fuhr für richtig. Das hat auch einen Beigeschmack.
Ja, es hat ganz vieles einen Beigeschmack, was Fuhr in diesen 13 Minuten von sich gegeben hat. Er sagt zum Beispiel, dass die friedliche Koexistenz nicht so friedlich verlaufen ist, wie er sich vor einigen Jahren vorgestellt hätte. Und auch in diesem Augenblick bestand für Fuhr eigentlich die Chance, darauf einzugehen, welche Rahmenbedingungen man für eine friedliche Koexistenz hätte landesweit schaffen müssen. Nämlich ausreichend Information und Beratung der Bevölkerung, den Weidetierhaltern zukommen zu lassen. Informationen und Beratung vor allem vor Ort und selbstredend flächendeckender Herdenschutz. Und im Übrigen ist ja nachgewiesen, dass derjenige, welcher über den Wolf gut informiert ist, im Durchschnitt positivere Emotionen und Einstellungen über Wölfe hat, als jemand, der über Wölfe überhaupt nicht Bescheid weiß oder sich dagegen verweigert. Und natürlich ignoriert Eckhard Fuhr auch jegliche wissenschaftlichen Grundlagen, die dagegen sprechen, den Schutzstatus des Wolfes abzusenken. Ja, also ein Trauma.
Es ist wirklich ein Trauma und die Absenkung des Schutzstatus ist für Herrn Fuhr übrigens keine Bedrohung. Ne? Er sagt, dass die Wolfspopulation auf so gesunden Beinen steht, dass da eigentlich nicht viel passieren kann. Wie gehen wir damit um?
Naja, Sabine, Fuhr ist Jäger. Was wirst du da erwarten? Ich meine das gar nicht despektierlich oder böse, aber er ist auch hier bei dem Punkt nicht willens oder in der Lage, sachlich aufzuklären. Selbst den Fokus mal als Jäger, er ist ja Jäger, ökologischer Jäger, selbst den Fokus mal auf die illegale Bejagung zu lenken und darauf zu verweisen, dass eine Absenkung des Schutzstatus die illegale Bejagung noch sprichwörtlich befeuern wird. Weil die Hemmungen werden entschwinden, wenn der Wolf nicht mehr streng geschützt ist, einen Wolf illegal abzuschießen. Und wie alle anderen Jäger konkurriert natürlich auch Eckhard Fuhr mit dem Wolf um die Ressource Wild. Vielleicht sollten wir einmal generell die Einstellung zu Wildtieren im Allgemeinen, die Wertevorstellungen von der Dominanz des Menschen über die Natur und die generelle Identität beim Ökologischen Jagdverband hinterfragen. Das alles erklärt dann auch die Emotionen, auch die eines eben Eckhard Fuhr.
Ja, natürlich. Der war ja früher mal leidenschaftlicher Wolfsbefürworter. Ich erinnere mich noch an die Zeiten. Da habe ich ihm auch gerne zugehört. Da hat er wirklich tolle Argumente gebracht und schien auch sehr sachlich zu sein. Jetzt fängt er aber wirklich an, in Teilen sogar zu schwurbeln. Er erzählt nämlich, dass die Wolfsterritorien mittlerweile sehr klein seien. Die Territorialität ist also nicht so ausgeprägt wie anderswo, hat Eckhard Fuhr in diesem Interview gesagt.
Ja, tatsächlich gibt es diese Beispiele, wo die Tochter oder der Sohn einen Rudel in der Nachbarschaft gegründet haben. Aber das sind wirklich aus meiner Sicht Einzelbeispiele. Das Problem hier in Deutschland ist, dass wir Wölfe noch immer nicht vollständig studieren konnten, auch ihren Wert im ökologischen System noch nicht vollständig untersuchen, ja, noch bemessen konnten, weil alle Orten massiv in die sozialen Strukturen der Wölfe eingegriffen wird. Eben auch illegal, weil Wölfe massiv auf Weidetiere konditioniert wurden und so künstlich umfangreiche Konfliktfelder bei uns hier in Deutschland geschaffen wurden. Eine große Rolle spielt auch der überaus hohe Nutzungsdruck durch den zweibeinigen Jäger. Der Eckhard Fuhr ist auch Jäger. Auch dieser Nutzungsdruck ist da, dieser Konkurrenzkampf, der vermeintliche in den Wäldern. Und da ist der Wolf natürlich nicht gern gesehen. Und dann werden solche Geschichten erzählt, weil die sorgen weiter für Verunsicherung. Die können auch für Ängste sorgen. Und das weiß ein Eckhard Fuhr. Er macht es trotzdem.
Ja, das stimmt. Er macht es trotzdem. Also es ist so irrational, was er da auftischt in diesem Interview beim Deutschlandfunk. Und ein Thema, da bin ich mir sicher, hat dich besonders auf die Palmen gebracht. Und da ging es um die Klagen. Die nennt Fuhr in diesem Interview unverschämt. Man spiele nicht mit. Der NABU hätte in Brandenburg nicht geklagt. Dann hätte man auch mit der Entnahme das gewünschte Ergebnis erreicht. Er hat dann von mehreren Entnahmen gesprochen. Tatsächlich weiß ich von einer. Und ich weiß auch, dass damit das Ergebnis erreicht wurde, dass da keine Risse mehr stattfinden, aber das ist ein Einzelfall und er spricht ja mehr oder weniger in dem Interview davon, dass all diese Klagen kontraproduktiv waren, weil man es versäumt hat, Wölfe abzuschießen, dort wo Übergriffe waren. Auch da hat er wieder außen vor gelassen, dass ja die Weidetiere, und das ist ja die Grundlage für diese Ausnahmegenehmigung, weiß der Mann das nicht, dass die Weidetiere allesamt nicht geschützt waren und dass ihr, der Freundeskreis und die Gesellschaft mit den Klagen Recht hattet, ja? Und er führt dann noch Niedersachsen als Beispiel an. Das wäre ein ganz anderes Spiel gewesen. Es gäbe dort kleine Wolfschutzverbände, die nur mit Tunnelblick arbeiten. Die kennen nur die Wölfe. Du hast allen Grund, sauer zu sein, Thomas.
Naja, hier verrät Eckhard Fuhr, dass er wirklich nicht im Thema ist. Der Freundeskreis Freilebende Wölfe hat nicht nur in Niedersachsen geklagt und das sehr erfolgreich, sondern eben auch in Hessen, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen. Und das vergisst er alles, dass wir auch in anderen Bundesländern unterwegs waren. Und die kleinen, von ihnen ausgesehen kleinen Wolfsschutzverbände haben alle ihre Klagen gewonnen. Und da muss ich einen Eckhard Fuhr mal fragen, woran das liegt. Liegt das an ihrem Tunnelblick? Liegt das daran, dass sie nur Wölfe kennen? Oder liegt es daran, dass alle Ausnahmegenehmigungen formell und materiell rechtswidrig waren? Wir leben hier immer noch in einem Rechtsstaat. Und das muss auch ein Eckhard Fuhr anerkennen. Und dass er hier sich lustig macht über die kleinen, sogenannten kleinen Wolfsschutzverbände, die nicht mitspielen, dann ist er offensichtlich jemand, der mitspielt. Und das sieht man auch in diesem 13-minütigen Interview. Eckhard Fuhr spielt mit. Warum er mitspielt, wissen wir nicht. Ob er unter Druck geraten ist, denn du hast es schon angedeutet, er war früher viel moderater, sachlicher und auch hat seine ganzen Aussagen ausgerichtet am Status quo, den wir in Deutschland hatten. Das haben wir nicht mehr. Ich vermute, er hat keinen Kampfgeist mehr, er ist unter Druck gekommen und er lässt sich jetzt genauso vor den Karren spannen wie der Zoodirektor. Er erzählt lustig irgendwas, ob das Sinn hat, ob das die Wahrheit ist, scheint nicht so die ganz große Rolle zu spielen. Und bestimmte Dinge werden eben dann einfach unterschlagen. Ne? Du gewinnst doch als Verband nicht einfach nur einen Prozess. Ja, dann muss es rechtswidrig gelaufen sein und das richtig. Ist es in allen Fällen. Und das zu ignorieren und hier der Öffentlichkeit sozusagen ein Bild zu zeichnen, dass die Kleinen nicht mitspielen, das ist ein ganz, ganz starkes Stück. Das nehme ich auch ehrlich gesagt als persönlichen Angriff.
Das
kann man
denke ich
so
mir.
Nicht mitnehmen. Ja, er,
Nein,
er ist ein Mitspieler, ein billiger
Mitspieler.
Mitspieler.
Nochmal ganz kurz zur Sache, für alle, die nicht so im Thema drin sind. Lieber Thomas, die Klagen wurden ja auch gewonnen. Bitte korrigier mich, wenn ich Unrecht habe. Die wurden auch von der Sache her gewonnen, weil in keinem der Fälle der Herdenschutz, den die Wölfe dort angeblich überwunden hatten, ausreichend war. Das ist doch korrekt, oder nicht?
Das ist ein zweiter Punkt. In fast allen Fällen war es so. Ja, ausschließlich. Genau.
Damit war doch von der Sache her eine Abschussgenehmigung ja sowieso perdu. Zu keinem Zeitpunkt hätte man die überhaupt eigentlich nur stellen dürfen, sachlich gesehen. Ja. Darauf möchte ich nochmal hinweisen.
Vielleicht muss man erklären, dass bestimmte Landräte, bestimmte Landkreise Ausnahmegenehmigungen ausgestellt haben, obwohl sie wussten, dass sie rechtswidrig waren. Vielleicht muss man einen Eckhard Fuhr mal erklären, dass teilweise Ministerien, so zumindest in Niedersachsen, mitgespielt haben. Das heißt, sie haben Landkreise, Landräte und so weiter beraten. Und das Umweltministerium ist die oberste Fach- und Rechtsaufsicht. Und diese hat an rechtswidrigen Ausnahmegenehmigungen mitgearbeitet. Man betrachtet das Ganze nämlich als lernenden Prozess. Man stellt immer neue Ausnahmegenehmigungen und schaut dann, ob sie durchgeht. Wenn sie nicht durchgeht, kann man bei der nächsten Ausnahmegenehmigung dementsprechend etwas ändern. Aber was ist in der ganzen Zeit rausgekommen? Eben kein Lernprozess, sondern immer formell und materiell rechtswidrig. Das ist die Wahrheit.
Die Wahrheit ist auch, dass ich es ziemlich gut fände, wenn Herr Fuhr diese Podcast-Folge hören würde. Deswegen bitte ich euch jetzt alle zu Hause, wenn ihr die E-Mail-Adresse findet vom Ökologischen Jagdverband, ich glaube, ich habe sie irgendwo, ich werde sie in die Shownotes packen, dann schickt doch bitte alle Herrn Fuhr den Link zu dieser Podcast-Folge, damit er sich die anhört. Und je mehr das tun, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich diese Folge wirklich antut. Ich hoffe, dass er sie hört. Und wenn er wirklich Schneid hat, dann stellt er sich hier bei uns im Podcast einem Gespräch mit dir und mir, lieber Thomas. Mal gucken.
Wäre mir auch lieber ich rede auch lieber miteinander als übereinander. Allerdings reden wir nicht nur über Fuhr. Wir reden ja vor allen Dingen über das, was er in der Öffentlichkeit preisgibt und über das, womit er Öffentlichkeit in die Irre führt.
Genau. Unter anderem ging es in diesem Gespräch dann aber auch um die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht, die regionale Schutzjagd, wo dann lokale Jäger Jagdzeiten auf den Wolf haben. Laut Eckhard Fuhr wäre das aber keine Gefährdung. Bei Luchsen sei das etwas gravierender, aber beim Wolf sei die Sache relativ safe. Tatsächlich sieht Fuhr keine Bedrohung durch Bejagung.
Ja, das ist auch hier wieder ein Drama. Er spricht zwar die Luchse an, weil die illegale Bejagung des Luchses ist schon seit ewig und drei Tagen und keine Jägerschaft klagt das in ihren eigenen Reihen an. Und letztendlich ist es das Ziel der Jagdlobby, immer mehr geschützte Tierarten in das Jagdrecht zu übernehmen. Über allen Tierarten will man die Meinungs- und Deutungshoheit. Und das darf nicht hingenommen werden. Dafür braucht es erbitterten Widerstand. Denn Fuhr verschweigt, dass das Jagdrecht eine sich aus dem Eigentumsrecht ableitende subjektive Nutzungsform ist, die weitgehend in der Freizeit der Jäger ausgeübt wird. Und somit ist das eben kein fachlich begründetes Naturschutzinstrument. Die Regelungen des Jagdrechts dürften nur eigentlich, also wirklich nur auf Tierarten beschränkt werden, für deren Bejagung es auch tatsächlich einen vernünftigen Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes gibt. Alle anderen Wildtierarten müssten unter dem Dach des Bundesnaturschutzgesetzes bleiben. Der ihnen zustehende Schutz müsste gewährt werden. Daran sind aber Jäger nicht interessiert. Sie wollen eine breite Palette an jagdbaren Arten, weil das eben nicht nur Spaß für Jäger bringt und Abwechslung, sondern eben vor allen Dingen auch die ganzen Traditionen hängen da dran. Diese ganzen Facetten der Jagd, die hängen an den einzelnen Tierarten und deswegen können Jäger auch nie Naturschützer sein. Jäger sind Naturnutzer, aber eben keine Naturschützer. Schützer. Ja, dann geht's noch um den Fall Stöberhunde und vielleicht sollte man an dieser Stelle einmal den Flyer des Deutschen Jagdverbandes, dem Eckhard Fuhr, überreichen. Da geht es in dem Flyer um die Hundearbeit im Wolfsgebiet. Das ist ein Leitfaden für Jagdleiter und Hundeführer und da wird eindeutig beschrieben, wie man zur Jagd einlädt, was man vor Beginn der Jagd tut, wie man sich während der Jagd verhält. Und dieser Flyer ist ganz wichtig, glaube ich, auch für Eckhard Fuhr, wie es mit der Hundearbeit, wie es mit Stöberhunden im Wolfsterritorium aussieht. Hätte er den Flyer zur Hand gehabt, hätte er nicht solche Antworten in diesem 13-minütigen Interview gegeben.
Um diesen Flyer ist aber ein Riesenstreit auch im Zusammenhang mit diesem Podcast entstanden, weil wir haben ja darüber berichtet, dass dieser Flyer plötzlich nicht mehr zugänglich war auf der Seite des Deutschen Jagdverbandes. Und das war ja auch so. Wir haben ja auch Screenshots davon, dass dieser Flyer nicht mehr dort ist, an Ort und Stelle, wo man ihn eigentlich vermutet hätte und wo er früher eigentlich immer war. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell ist. Ich keine Ahnung, wir müssen nachher mal gucken, ob er jetzt wieder da ist oder ob er, wie es ja dann sogar hieß, überarbeitet wurde. Und ja, da dürfen wir, glaube ich, gespannt sein. Wir gucken nachher mal, wie es damit aussieht mit dem Flyer, ob es den wieder gibt. Denn der ist ja tatsächlich ungewöhnlich sachlich und lösungsorientiert bei dem Thema Hundearbeit in Wolfsrevieren. Ja, das Wolfsthema droht zum politischen Spielball im Strudel politischer Strömungen zu werden. Das haben wir an dieser Stelle in diesem Podcast schon 100 Mal festgestellt. Auch Fuhr hat dazu eine feste Meinung, ne?
Ja, Sabine Fuhr sagt, dass der Wolf in bestimmten Gebieten der wichtigste Treiber bei der Entfremdung eines erheblichen Teils der Bevölkerung von politischen Institutionen von den demokratischen Prozessen ist. Das dürfe man nicht nur durch die Artenschutzbrille sehen, sagt er. Und das sind natürlich sehr, sehr schwere Vorwürfe. Er nagelt hier den Wolf sozusagen als schwarzes Schaf an die Wand. Ja, und auch hier vermeidet Fuhr den sachlichen Blick auf das Ganze, auf die Probleme in unserer kompletten Gesellschaft, auf die Probleme insbesondere auch in diesen abgehängten Regionen, die da oft betroffen sind, auf Arbeitslosigkeit, die Verschuldung der Kommunen, die Probleme bei der Migration. Also die Liste ist hier unendlich lang. Aber Wolfspolitik ist laut Fuhr die kleine Schwester eben der Migrationspolitik, bezieht sich dabei auf die AfD. Aber Fuhr vermeidet es hier, die Gesellschaft anzuklagen. Fuhr kritisiert nicht die Tierhaltung mit dem geringmöglichsten Aufwand. Fuhr nagelt nicht die Weidetierhalter fest, die keine Verantwortung übernehmen. Fuhr belässt es hier dabei, den Wolf als alleinigen Schuldigen zu benennen. Und das sind Dinge, die sind einfach nicht hinzunehmen. Auch hier, spätestens hier zum Ende des Interviews, merkt man, Fuhr ist Jäger, Fuhr ist Naturnutzer. Das tropft inzwischen aus allen seinen Statements. Es gibt aus meiner Sicht, liebe Sabine, tatsächlich Experten, die diese Bezeichnung mit mehr Recht tragen als ein Eckhard Fuhr.
Ein schönes Schlusswort zu diesem unsäglichen Interview. Hört es euch selber an. Viele von euch haben es schon gehört, denn tatsächlich sind wir ja von euch auf dieses Interview überhaupt erst hingewiesen worden. Ich selber hätte das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass es das gab. Ich möchte jetzt noch hinzufügen, ich hatte zu Beginn dieser Folge, hatten wir ja über Sachsen, über die Förderrichtlinie Sachsen gesprochen. Und mir war doch so, dass es da doch einen Haken gibt, weil wir haben ja gesagt, Sachsen fördert. Ne? Mhm. Das haben wir in der letzten Folge falsch gesagt, dass sie nicht mehr fördern. Aber es gibt einen Haken. Und ich hatte jetzt, während wir hier sprachen, lieber Thomas, unsere liebe Claudia Demand angeschrieben und gebeten, noch mal ganz kurz zu gucken. Und tatsächlich, hier ist der Haken, Neuanträge für das Antragsjahr 2025 sind vom 16. Februar bis spätestens 31. März 2025. Und hier zählt der Posteingang in der Bewilligungsstelle unter Verwendung des jeweils vorgegebenen Formulars und weiteren erforderlichen Nachweisen einzureichen. Also das heißt, der Antragszeitraum ist sehr, sehr stark eingegrenzt in Sachsen und endet am 31.3., was heute ist der 20. März, in 11 Tagen der Fall ist. Krass, oder? Das heißt, 2025, wer da noch Fördergelder bekommen möchte in Sachsen, der muss sich jetzt echt sputen und am besten die Anträge selber vorbeibringen, damit sie nicht auf dem Postweg verlustig gehen. Krass, diese Eingrenzung. Das Jahr liegt noch im übergroßen Teil vor uns und wir hören jetzt schon auf zu fördern.
Sabine, auch hier krass. Sollten wir nochmal eine Anfrage in Sachsen stellen, warum das so stark limitiert ist, was es mit Weidetierhaltern, die erstarten wollen, die Mitte des Jahres starten wollen, wie auch immer, was es mit Weidetierhaltern, wo sich die Tierbestände erhöhen oder senken, wie auch immer. Also was hat das für Auswirkungen in der Praxis und wie begründet man diese Limitierung? Also da sollten wir tatsächlich nochmal nachhaken.
Das machen wir. Da sind wir ganz groß drin. Wir schreiben ja momentan fast den ganzen Tag nur noch Briefe in alle Richtungen. Aber das ist auch unsere Aufgabe, oder? Wir müssen da, wenn wir solche Sachen anfangen, müssen wir die auch zu Ende führen.
Ja, natürlich.
Und da könnt ihr euch auch auf uns verlassen. Und wenn ihr Themen habt, Fragen habt oder wenn ihr Vorschläge habt zu Dingen, die wir hier besprechen sollen, her damit. info@derwolfspodcast.de. Wir freuen uns immer über Nachrichten. Und es bleibt dabei. Bitte abonniert uns, kommentiert gerne auch bei Podigy unter unserem Podcast und teilt uns bitte möglichst weit in die Welt hinaus. Lieber Thomas, du hast wacker durchgehalten. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Nächste Woche werden wir wieder einen Schweizer Gast haben. Da werden wir einen Zoologen haben, der ganz, ganz lange Jahre Direktor des Nationalparks in der Schweiz war und der jetzt ein Buch geschrieben hat über Wölfe. Dr. Heinrich Haller heißt er und der wird nächste Woche unser Gast sein. Darauf freue ich mich schon. Dir wünsche ich gute Besserung. Mhm. Ja, und jetzt ruhe dich mal ein bisschen aus, ne?
Ja, lieben Dank, Sabine, auch für deine Geduld und ich hoffe, du kriegst die Hustenanfälle irgendwie wegretuschiert. Ja, ich habe mich tatsächlich hier durchgekämpft, bin verschnupft, nicht nur wegen den Inhalten, sondern eben auch Grippe. Ja, von mir alles Liebe an euch, liebe Hörer, und ich freue mich tatsächlich auch auf die nächste Folge. Ich freue mich auf wahre Experten. Ja, liebe Grüße nach Berlin, liebe Grüße an euch, liebe Hörer.
Ciao, ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.